We were many. Seven of us died on the spot, and many others were injured. It was like this during the escape. The bombs fell on us. Some died and others survived.
Sie waren viele, als die Bomben auf ihr Dorf fielen und sie fliehen mussten. Sieben von ihnen sind direkt gestorben und viele weitere wurden verletzt. Das erzählt ein Mann in Goma, einer Stadt im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Ja, und es ist nicht nur die Großstadt Goma, auch viele weitere Städte und Dörfer, die werden seit Wochen von der Rebellengruppe M23 angegriffen und belagert. Und das führt dazu, dass hunderttausende Menschen vor dieser Gewalt fliehen mussten. Laut der UN wird die M23-Gruppe vom Nachbarland Ruanda unterstützt und das schürt jetzt auch in der internationalen Gemeinschaft die Sorge vor einer Ausweitung der Kämpfe zu einem Krieg zwischen den beiden Ländern.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Jana Adu. Hallo. Wir haben gerade von der M23-Gruppe gehört. Im Osten des Kongos sind aber mehr als 100 bewaffnete Gruppen aktiv. Die bekannteste ist eben die M23 und über die sprechen wir heute. Jonas Gerding lebt seit mehreren Jahren in der Demokratischen Republik, ein Land, das ja seit Jahrzehnten unter andauernden Konflikten leidet. Und zusammen mit seinem Kollegen Akilimali Saleh hat Jonas Gerding versucht, die Situation und auch die Ursachen für die Gewalt im Osten des Kongos einmal für uns zusammenzufassen.
Weiße planen, soweit das Auge reicht. Ein wenig schützen sie die Hütten des Flüchtlingslagers Bulengo vor Wind und Regen. Vor einer sitzt Justine Dole auf einem Plastikstuhl. Ihr hellgrünes Oberteil sticht hervor inmitten der kargen Gegend, die von Vulkangesteinen überdeckt ist. Mit ihrem Mann und drei Kindern ist Ndole aus dem hügeligen Mueso nach Goma geflohen, der Provinzhauptstadt Nord-Kivus im Osten der Demokratischen Republik Kongo.
In Mueso gab es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen, die jedoch vorübergingen. Früher gab es Schusswechsel zwischen einzelnen Rebellengruppen. Dann gingen wir in benachbarte Dörfer. Aber nun wurde das Töten einfach zu viel. Es ist das erste Mal, dass ich ganz fliehe. Wir hatten keine andere Wahl, als nach Goma zu gehen.
Mit Macheten wurde eine schwangere Nachbarin auf der Flucht getötet, berichtet Ndole. Die Täter gehören der M23 an, eine Rebellengruppe, die innerhalb von 2,5 Jahren weite Teile von Nord-Kivu eingenommen hat. Nun ist die Millionenstadt Goma eingekesselt. Ndole weiß nicht, wie lange sie hier noch Schutz finden wird.
Wir werden hier bleiben. Wir haben viel ausgehalten, vor allem auch die Bomben, die von der Frontlinie herkommen. Die kann man von hier aus hören. Wir halten durch, auch wenn sie Bomben auf uns werfen. Wir haben uns bereits daran gewöhnt. Sollten sie uns hier antreffen, dann werden wir hier sterben. Wir haben keinen anderen Ort mehr, zu dem wir gehen könnten.
Seit bald 30 Jahren herrscht Krieg im Ostkongo. Im Jahr 1997 brachte eine von Nachbarländern unterstützte Rebellion den Langzeitdiktator Mobutu zu Fall, woraufhin das Land in Chaos versank. Erst bekriegten sich die ausländischen Armeen und Milizen untereinander. Nach Friedensschlüssen zogen die fremden Truppen ab. In den Ostprovinzen kämpfen jedoch auch heute noch mehr als 120 Rebellengruppen um Macht. Eine davon, die M23, die sich insofern von den anderen unterscheidet, als sie vom hochgerüsteten Nachbarland Ruanda mit militärischem Material und Soldaten unterstützt wird, wie UN-Berichte belegen. Das erklärt die Schlagkraft der Rebellen und die harte Rhetorik der kongolesischen Regierung. Als sich jüngst im vergangenen Dezember ein abtrünniger kongolesischer Politiker den Rebellen anschloss, da drohte Präsident Felix Tshisekedi auf einer Wahlkampfveranstaltung.
Sobald diese Schwachköpfe den ersten Schuss abfeuern, werde ich das Parlament einberufen und sie um Erlaubnis bitten, Ruanda den Krieg zu erklären.
Geflüchtete wie Ndole haben in den Flüchtlingslagern meist keinen Strom, müssen Wasser in Kübeln in ihre Behausungen schleppen, in denen sie dicht beieinander leben.
Das Leben im Lager ist alles andere als gut. Wir sind nur hier, weil wir nicht wissen, wohin wir sonst gehen sollen. Es ist nicht einfach hier. Hier gibt es Diebe, die einem die Planen klauen. Wir leiden wirklich.
Im Umfeld von Goma ist geplant, die Anzahl der Notbehausungen bis zum Ende des Jahres fast zu verdoppeln. Mbemba Diallo ist einer der Verantwortlichen des UN-Flüchtlingshilfswerks vor Ort.
Ich möchte daran erinnern, dass die neuen Vertriebenen dazu führen, dass es nun etwa 2,7 Millionen Binnenflüchtlinge in Nord-Kivu gibt. Und man muss wissen, dass die Bedarfe enorm sind. Die Bevölkerung leidet, weil es an allem fehlt.
Dans tous les domaines, parce que les ressources sont insuffisantes.
Den M23 sind nur ein Teil der Vertriebenen im Ostkongo zuzuschreiben. Das ganze Land zählt aktuell 6,5 Millionen Binnengeflüchtete. Ein Rekordwert. Onesfor Sematumba ist viel in Uganda, Burundi, Tansania und dem Kongo unterwegs. Er beobachtet die Region für die International Crisis Group, eine Nichtregierungsorganisation. In diesen Tagen ist er in Goma anzutreffen, nicht weit von seinem Geburtsort Bunagana. Im Juni 2022 nahm die M23 den Grenzort ein. Eine Zäsur, sagt Sematumba.
Seit fast 2 Jahren konnte ich nicht mehr zu uns fahren. Ich habe dort Familie, meine Eltern, meine Mutter lebt in der besetzten Gegend, die abgeschnitten ist. Das sind gerade einmal 100 Kilometer von hier, aber es wirkt wie ein anderes Land.
Spätestens mit der Besetzung Bunaganas kamen Erinnerungen hoch. Vor mehr als 10 Jahren hatten die M23 schon einmal eine Rebellion gestartet und damals die Provinzhauptstadt Goma ohne großes Blutvergießen eingenommen. Schließlich zogen sich die Rebellen in die Wälder des Länderdreiecks zurück, sagt der politische Analyst.
Leur défaite en 2012-13 avait été.
Sie sagen, dass das Ende der Rebellion in den Jahren 2012 und 2013 an eine Reihe von Vereinbarungen zwischen den Rebellen und der Regierung in Kinshasa gekoppelt war. Der kongolesische Staat habe die Vereinbarungen nicht eingehalten, die mit den Rebellen unterzeichnet wurden, um ein für allemal Schluss zu machen mit der Rebellion.
Der genaue Inhalt der Vereinbarung ist vertraulich. Es soll dabei um Demilitarisierung, Reintegration und Rechte der Tutsi-Minderheit gegangen sein, deren Schutz die Gruppe für sich in Anspruch nimmt. Kongos Präsident Tshisekedi hatte versucht, sich mit ihnen erneut zu verständigen. Dies scheiterte jedoch und die Rebellen griffen abermals zu den Waffen. Das ist eine Erklärung. Eine andere handelt von 2 Militärabkommen mit Kongos Nachbarländern Uganda und Burundi. Der Kongo lässt sich von den beiden Ländern im Kampf gegen Rebellen helfen, gönnt ihnen im Gegenzug ökonomische Privilegien wie den Bau von wichtigen Handelsrouten, sagt Sematumba. Nur Ruanda ging dabei leer aus.
Et là, Kigali est vraiment furieux. En fait, Kigali estime que.
In Kigali wurde man daraufhin wütend. In Kigali meinte man, das ist nicht fair gewesen. Man könne im Verhältnis mit befreundeten Staaten nicht mit zweierlei Maß arbeiten. Denn damals war das Verhältnis zwischen Kigali und Kinshasa noch gut. Dieses Zusammentreffen von Ereignissen ist es, das ich auffällig finde. Denn genau zu diesem Zeitpunkt wurde die M23-Gruppe neu gestartet. Und das lässt mich glauben, dass es sich hier nicht um einen Zufall handelt.
Anfang Februar in Kinshasa, der Hauptstadt des Kongos, fast 2000 Kilometer vom Krieg um Goma entfernt. Junge Männer haben sich in der Innenstadt versammelt, nicht weit von der US-amerikanischen Botschaft. Einer von ihnen hat sich in eine kongolesische Fahne gehüllt. Jemand reicht ihm ein Megafon.
Wir sagen, genug ist genug. Im Osten unseres Landes gibt es bereits 15 Millionen Tote. Deshalb sollen sie sofort den Kongo verlassen, weil sie es sind, die hinter Ruanda stehen. Die US-Amerikaner, die Franzosen, die Belgier. Der ganze Westen ist Komplize und steckt hinter dem Problem im Osten.
Ja. Einige der Männer zünden Autoreifen an, rufen Parolen und fahren mit hupenden Motorrädern die Straße hinab. Im Kongo gibt es ein populäres Narrativ, das oft als internationaler Komplott gegen das Land bezeichnet wird. Der Westen habe es auf die Rohstoffe des Ostkongo abgesehen und lässt Ruanda dort seit Jahrzehnten einen blutigen Krieg führen, um in all dem Chaos die Bodenschätze zu erbeuten. Ein paar hundert Meter vom Ort der Proteste entfernt empfängt Fred Bauma im Büro von Ebu Teli. Er leitet den politischen Think Tank, der mit Unterstützung der New York University ins Leben gerufen wurde. Bauma ist politischer Analyst, aber im Geiste ein Aktivist geblieben. Unter Tshisekedis Vorgänger saß er 18 Monate im Gefängnis.
Les images et la souffrance que j'ai vu et parfois vécu dans cette région.
Diese Bilder und das Leid haben mich in meinem Engagement bestätigt. Ich habe meinen Aktivismus mit der Frage begonnen, was getan werden muss, damit die sich immer wiederholenden Kriege ein Ende nehmen.
Vom Narrativ des internationalen Komplott gegen den Kongo hält er nicht viel. Aber man mache es sich zu leicht, es ohne weiteres vom Tisch zu wischen. Als Ruanda zum Sturz des kongolesischen Langzeitdiktators Mobutu in den 1990er Jahren beitrug, hatte es westliche Mächte auf seiner Seite. Außerdem würden die Menschen auf die größte Friedensmission der Welt blicken, auf die MONUSCO, der es nicht gelingt, die Erwartungen auf Frieden im Kongo zu erfüllen. Das mache viele skeptisch und anfällig für Verschwörungserzählungen. Hinzu kommt, dass zwar mittlerweile europäische Botschaften Ruanda dazu auffordern, die M23-Rebellen nicht länger zu unterstützen. Auf die kongolesische Forderung von harten Sanktionen gegen Ruanda wollen die Länder jedoch nicht eingehen.
Gäbe es solche Aktionen gegen Ruanda, dann würde das vielleicht auch die Einstellung ändern, so gut wie immer die internationale Gemeinschaft verantwortlich zu machen. Im Gegenteil. Statt dass man Ruanda für seine Unterstützung zur Verantwortung zieht, werden der ruandische Präsident und die ruandischen Offiziere in der Welt als Helden gefeiert.
Ruanda hat die militärische Unterstützung der M23 bislang stets abgestritten. Auf eine Frage, ob dies nach wie vor gilt, antwortet Ruandas Regierungssprecherin Yolande Makolo nicht direkt.
Es ist eine Sündenbock-Strategie von Kinshasa, Ruanda fälschlicherweise vorzuwerfen, im Kongo Konflikte zu schüren, um sich an Kongos Rohstoffen zu bereichern. Das soll von den wahren Gründen der Instabilität ablenken, und zwar den Verfehlungen in Sachen Sicherheit und Regierungsführung.
Bauma, der politische Analyst und Aktivist, kritisiert nicht nur Ruanda. Anfang Februar startete er mit Mitstreitern der Jugendbewegung La Lucha eine Protestaktion vor dem Parlament, um auf die Verantwortung der kongolesischen Politik hinzuweisen, die Bevölkerung zu schützen. Bauma und ein weiterer Aktivist wurden vom Geheimdienst verschleppt, 2 Nächte festgehalten, verhört und eingeschüchtert. Erst nach internationalem Protest kamen sie frei. Bauma.
Zum anderen glaube ich, dass dem Staat jene Art von Kritik bequem ist, bei der alle anderen, aber nicht der Staat selbst, kritisiert wird. Wenn man eine Demo organisiert, die die MONUSCO und die internationale Gemeinschaft kritisiert, dann hat das bessere Chancen, genehmigt zu werden. Aber wenn man den Staat und seinen Umgang mit der Krise in Frage stellt, dann reagiert er mit Gewalt.
L'État réagit très violemment.
Präsident Félix Tshisekedi steht unter Druck, den M23 etwas entgegenzusetzen. Er hatte bereits ostafrikanische Armeen ins Land geholt, die nun gegen Soldaten aus den Ländern des südlichen Afrikas ausgetauscht werden. In Goma sind Medienberichten zufolge rumänische Söldner im Einsatz. Und zuletzt meldete Russland, ein Militärabkommen mit dem Kongo abgeschlossen zu haben. Die UN-Friedenstruppen wiederum werden Ende des Jahres den Kongo verlassen. Darauf besteht die Regierung in Kinshasa. Ein Markt in Goma. Auch im Krieg gehen Waren über den Tisch. Aber alles ist schwieriger geworden. Grenzen sind geschlossen, Felder nicht bewirtschaftet und Zölle erhöht. Davon erzählt eine Frau in rotem Pullover, die sich als Maman Julienne vorstellt und mit ihrer Tochter Fisch verkauft.
Der Krieg blockiert viele Dinge. Es gilt der Notstand. Und früher hatten wir gut daran verdient, dass die Leute aus dem Landesinneren sich hier mit Gütern versorgt haben. Aber nun werden die Dörfer von den M23 angegriffen. Wir verdienen nicht mehr so viel wie früher.
Für den Präsidenten des Landes sind die M23 wortwörtlich Terroristen, mit denen derzeit nicht verhandelt werden könne. Doch das Narrativ, dass an den Kriegen allein Ruanda schuldig sei, das hört man hier auf dem Markt in Goma seltener als in der Hauptstadt.
Wir bitten unsere Regierenden wirklich darum, zu schauen, wie sie uns helfen können, wie sie verhandeln können, damit der Frieden kommt. Wenn es Frieden gibt, dann wird alles gut. Jeder geht zurück an seine Arbeit, die Kinder gehen zur Schule und wir, die Eltern, wir haben die Kraft, wieder etwas zu verdienen, damit wir ihnen etwas zu essen auf den Tisch stellen können.
Auch Sematumba, der politische Analyst der International Crisis Group, hält es für ausgeschlossen, dass sich der Konflikt allein militärisch lösen lässt.
Heute ist es die Provinz Nord-Kivu, die brennt. Die Priorität sollte es sein, das Feuer zu löschen. Ich weiß nicht, wer genau mit wem sprechen wird, aber all das wird am Verhandlungstisch enden müssen.
Die Kämpfe im Kongo sollen am Verhandlungstisch enden. Das wünschen sich viele im Land. Zumindest die Bereitschaft, Gespräche zu führen, das haben Felix Tshisekedi, der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, und auch Ruandas Präsident Paul Kagame jetzt bekräftigt. Ein Akteur, der in diesem Konflikt aber keine Rolle mehr spielen soll, das ist die UN-Mission MONUSCO, die seit 1999 mit Blauhelmtruppen im Kongo ist. Ja, es ist eine der größten und teuersten Friedensmissionen und die einzige, bei der die Soldaten Waffen einsetzen dürfen. Ja, und obwohl die Gewalt derzeit eskaliert, hat die Regierung in Kinshasa einen beschleunigten Abzug der UN-Friedenstruppen gefordert. Dieser Abzug der Truppen hat nun begonnen. Welche Folgen das möglicherweise haben könnte für die Sicherheitslage im Land und was das Ziel der Mission im Kongo war, das kann ich jetzt besprechen mit Daniel Meyer. Er lebt seit 12 Jahren im Kongo und ist seitdem auch bei der UN-Friedensmission tätig, aktuell als Leiter der strategischen Planung. Hallo.
Mbote aus Kinshasa.
Herr Meyer, aktuell ist es ja vor allem die Miliz oder die Rebellen der M23, die für die Gewalt im Ostkongo verantwortlich ist. Wieso kommt denn die UN-Mission, also die Blauhelmtruppen und auch die kongolesische Armee, nicht gegen diese Rebellen an?
Also die M23 ist eine von vielen bewaffneten Gruppen im Ostkongo und hat auch momentan das größte mediale Interesse. Die Schwierigkeit, glaube ich, liegt einfach auch daran, dass M23 als bewaffnete Gruppe eine sehr ausgeprägte militärische Struktur hat und auch über Waffensysteme verfügt, die ihnen Vorteile verschaffen. Es ist aber auch wichtig hervorzuheben, dass wir andere Gruppen haben wie CODECO, ADF, zum Beispiel auch im Norden der Provinz Nord-Kivu. Und diese Konflikte auch zum Beispiel in der Provinz Ituri auf langjährige Macht- und Landkonflikte zwischen ethnischen Gemeinschaften auch zurückzuführen sind. Insofern, die M23 steht momentan in der Provinz Nord-Kivu und hat auch in den letzten Monaten an Territorium gewonnen. Die Herausforderung ist somit auch zu erklären, dass ein politischer Prozess bislang nicht zu den Ergebnissen geführt hat, die wir uns gewünscht haben. Und das macht die Situation so schwierig.
Ja, jetzt nach fast 25 Jahren endet ja die Mission. Und Sicherheit und Frieden, davon ist man ja noch weit entfernt. Was hat die Mission denn so schwierig gemacht?
Ja, ich glaube, es ist zunächst wichtig festzuhalten, dass der Sicherheitsrat im Dezember 23 den Abzug der Truppen und der Schließung unseres Büros in Südkivu zugestimmt hat, aber weiterhin haben wir ein volles Mandat, das es auch umzusetzen gilt. Schwierig war im Laufe der Jahre, denke ich, auch eine Reduzierung unserer Kapazitäten. Bis 2017 hatten wir ca. 19.000 Blauhelmsoldaten mit ungefähr 100 Stützpunkten im Land, auch in den östlichen Provinzen, und die Schutz geboten haben. Heute haben wir 12.500 Truppen, die in ungefähr 40 Stützpunkten und mobilen Teams tätig sind und da eben auch das Mandat umsetzen. Also die Ressourcen sind ein Punkt, aber auch zunehmend die Kritik über die Bevölkerung auch, dass eben diese Mission nicht unbedingt das leistet, was sie auch von dieser Mission sich erhoffen. Ich glaube, das sind zwei grundlegende Punkte. Allerdings muss man auch sagen, dass die Mission sehr viel geleistet hat, zum Beispiel in den vergangenen Jahren. Dazu gehört natürlich der Schutz der Zivilbevölkerung, der Aufbau von staatlicher Autorität. Und man darf auch nicht vergessen, die Konflikte heute nur 10% des Territoriums im Prinzip betreffen. Also von 145 kommunalen Strukturen sind das 15, die betroffen sind, und somit ist eigentlich in den Jahren seit 2010 ein Großteil des Landes befriedet und stabil. Die Mission hat außerdem geholfen, die Wahlen zu organisieren in 2006 und 2011, die grundlegend auch für die demokratischen Prozesse gewesen sind.
Sie haben gerade schon die Ressourcen angesprochen als ja quasi ein Problem. Sind denn im Hinblick auf die M23 die UN-Blauhelmtruppen und auch die kongolesische Armee auch ja in ihren Ressourcen, also auch militärisch quasi, unterlegen?
Ein wichtiger Punkt sicherlich für die MONUSCO ist, dass wir in den letzten Jahren einige unserer Attack-Helikopters, also bewaffnete Helikopter, verloren haben. Allerdings, wie gesagt, ein wichtiger Punkt ist eben auch, dass politische Prozesse gestaltet werden müssen und dass wir da momentan nicht vorankommen.
Sie hatten ja gerade schon die Kritik angesprochen, die es innerhalb der Bevölkerung gibt, die sich gegen die MONUSCO richtet, und ja auch die Regierung wirft ja der MONUSCO Untätigkeit vor und sie würden zu wenig eingreifen. Wieso richtet sich in der Bevölkerung und auch der Regierung, wieso richtet sich die Stimmung gegen die UN?
Ich glaube, das kann man so verstehen, dass die Erwartungen der Öffentlichkeit weiterhin sehr hoch sind und dass man vor allem glaubt, die Mission wäre fähig, alle Probleme des Landes zu lösen, also auch die, die außerhalb ihres Mandats liegen. Da gibt es oft Schwierigkeiten mit dem Verständnis, was unser Mandat hier geht. Auch die öffentliche Unterstützung ist manchmal in Frage gestellt. Durch Online-Kampagnen und Desinformation wird eben auch gegen die Stimmung, eine Stimmung gegen die Mission auch gemacht. Allerdings möchte ich auch sagen, dass angesichts des Traumas der Zivilbevölkerung in den vergangenen Jahren es verständlich ist, dass es zu solchen Anti-MONUSCO, also Stimmungen kommt. Und gleichzeitig gibt es auch sehr viele kongolesische Zivilisten, die vertrieben wurden und dankbar sind für den Einsatz von Friedenstruppen und sich also auch in der Nähe der Basen und der Büros aufhalten und Schutz suchen. Insofern glaube ich, dass es schon wichtig ist zu sagen, dass auch unsere Präsenz verhindert und auch Angriffe unterbindet und ebensofern auch die Präsenz, die Durchführung humanitärer Hilfe im Land auch ermöglicht.
Und was kann man erwarten oder was ist Ihre Einschätzung, wenn die UN-Blauhelme dann abgezogen sind? Kann die kongolesische Armee, die Polizei und die Sicherheitskräfte, können die für ja den Schutz und Sicherheit der Bevölkerung überhaupt sorgen?
Das hängt auch zum einen mit der Situation zusammen vor Ort, wie sich das entwickelt. Militär und Polizei sind eben eine Möglichkeit, den Schutz der Zivilbevölkerung herzustellen, aber wir brauchen auch die zivilen Strukturen eben im Bereich Early Warning, das heißt also diese Infrastruktur, die aufgebaut wurde in den vergangenen Jahren, um es den Kommunen auch zu ermöglichen, vor bestimmten Angriffen zu warnen und eben dann die Armee zum Einsatz zu bringen. Das ist in entlegenen Gebieten sehr schwierig. Vor einigen Wochen war ich selbst in Südkivu unterwegs und habe gesehen, wie schwer es auch ist, in dieser Topografie, in diesem bergigen Land eben auch voranzukommen. Es gibt kaum Straßen, das heißt, der Abzug der MONUSCO und auch der Abzug der Infrastruktur und der Helikopter wird auf jeden Fall eine große Herausforderung sein.
Sagt Daniel Meyer, Leiter der strategischen Planung der UN-Friedensmission MONUSCO in der Demokratischen Republik Kongo. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
In der nächsten Folge blicken wir auf die Inselgruppe Socotra, die zum Jemen gehört. Und die liegt strategisch sehr günstig am Eingang zum Roten Meer. Und das führt dazu, dass Regionalmächte, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, versuchen, ihren Einfluss auf dieser Inselgruppe auszubauen. Tschüss, bis dahin. Ich bin Jana Adu. Macht's gut.